Ich bin Daniel dankbar für den ermutigenden Einstieg, weil mein Teil ist ein bisschen weniger ermutigend. Ich versuche es zwar, das Werben Gottes ermutigend überzubringen, aber es ist manchmal nicht ganz einfach, weil es doch eine ernste Botschaft ist. Wir wollen weiterfahren mit dem Amos und kommen heute zum vierten Kapitel, Amos 4. Hört dies Wort, ihr fetten Kühe, die ihr auf den Bergen Samarias seid und den geringen Gewalt antut, und schindet die Armen, und sprecht zu euren Herren, bringt her, lasst uns saufen. Gott, der Herr, hat geschworen bei seiner Heiligkeit, siehe, es kommt die Zeit über euch, dass man euch herausziehen wird mit Angeln und was von euch übrig bleibt mit Fleischhaken. Und ihr werdet zu den Mauerlücken hinaus müssen, eine jede vor sich hin und zum Hermon weggeschleppt werden, spricht der Herr. Ja, kommt her nach Bethel und treibt Sünde und nach Gilgal, um noch viel mehr zu sündigen. Bringt eure Schlachtopfer am Morgen und eure Zehnten am dritten Tage. Räuchert Sauerteig zum Dankopfer und ruft freiwillige Opfer aus und verkündigt sie. Denn so habt ihr's gern, ihr Israeliten, spricht der Herr. Ich habe euch in all euren Städten müßige Zähne gegeben und Mangel an Brot in all euren Orten. Dennoch bekehrtet ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Auch habe ich euch den Regen vorenthalten, als noch 3 Monate waren, bis zur Ernte, und ich ließ regnen über eine Stadt, und auf die andere Stadt ließ ich nicht regnen. Ein Acker wurde beregnet, und der andere Acker, der nicht beregnet wurde, verdorrte. Und es zogen 2, 3 Städte zu einer Stadt, um Wasser zu trinken, und konnten nicht genug finden. Dennoch bekehrtet ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Ich plagte euch mit Dürrzeit und mit Getreidebrand, auch fraßen die Raupen alles, was in euren Gärten und Weinbergen, auf euren Feigenbäumen und Ölbäumen wuchs. Dennoch bekehrtet ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Ich schickte unter euch die Pest, wie in Ägypten. Ich tötete eure junge Mannschaft durch Schwert und ließ eure Pferde gefangen wegführen. Ich ließ den Gestank eures Heerlagers in eure Nase steigen. Dennoch bekehrtet ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Ich richtete unter euch Zerstörung an, wie Gott Sodom und Gomorra zerstörte, dass ihr wart wie ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerissen wird. Dennoch bekehrtet ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Darum will ich's weiter so mit dir machen, Israel. Will ich es mit dir weiter so machen, so bereite dich, Israel, und begegne deinem Gott. Denn siehe, er ist's, der die Berge macht und den Wind schafft. Er zeigt dem Menschen, was er im Sinn hat. Er macht die Morgenröte und die Finsternis. Er tritt dein Herr auf den Höhen der Erde. Er heißt Herr Gott Zebaoth. Es ist wieder das Nordreich gerichtet, die Botschaft, an die 10 Stämme. Und er fängt an, speziell an die Frauen, sie anzusprechen. Und wieder der Aufruf, hört dies Wort. Und dann ist eine Anrede, wo man sagen kann, das ist jetzt einfach von einem Bauer, der hat die ländliche Sprache mit dir genommen. Das sind die Frauen, die sind geschmückt und bekränzt und verziert und so weiter. Und er spricht sie an als die fetten Kühe vom Berg Baschan. Das ist eine Anrede, wo ich denke oder wo ich hoffe, dass Hexe so richtig wachgerüttelt. Da hat manche eine die andere gestopft und gesagt, was fällt dem dahergelaufenen, unausgebildeten Typ ein, uns so anzureden. Das geht gar nicht in sein Ding sein. Und gleich hat er mit dem Ausdruck, die fetten Kühe von Baschan, die in Samaria sind, hat er im Grunde genommen das Herz getroffen vom Ganzen, denn es ist der Wohlstand, sagt der Egoismus, einfach auf sich gerichtet sein und nur für sich schauen, was das damalige Bild prägt hat. Und darum ist schon im ersten Vers ist sehr eine ernste Ansage, wo er sagt, die den Geringen Gewalt antun und schinden die Gerechten oder die Armen. Gewalt antun, das ist nicht einfach, sorry, mit einem Zusammenbütschli oder mit etwas, das nicht gerade ganz rund und gerecht gelaufen ist, sondern das Gewalt antun steht im Urtext, einander den Schädel einschlagen. Das heisst, da haben die Reichen, die Vermögenden, die haben den Armen den Kopf eingeschlagen, um auch das sich noch unter den Nagel zu reissen. Die sind über Leichen gegangen, um ihr Ziel zu erreichen. Es soll uns etwas von dieser Tragik zeigen. Und was da einfach interessant ist, das Werben Gottes nochmal. Er geht nochmal seinem Volk nach und versucht, sie nochmal aufzurütteln und sagt, es ist nicht richtig, was er macht. Ich sehe es und ich werde euch zur Rechenschaft ziehen, wenn nicht Buss über das Ganze passiert. Der Jesaja hat im 3. Kapitel eine ähnliche Botschaft gehabt, wo er auch damalig die Frauen angesprochen hat, die Eigenschaft auch wieder von ihnen auf sich gerichtet gewesen, einfach der Leib war das Zentrum, für dich muss es stimmen, für dein Umfeld. Der Mittelpunkt ist der Mensch. Es dreht sich nur noch um ihn und Gott ist ausklammert. Sind wir heute nicht wieder in einer ähnlichen Situation? Es ist alles zusammen auf dich und auf mich bezogen. Es ist egoistisch, was abläuft und es muss für dich stimmen oder es muss für mich stimmen. Und dann fährt er weiter, aber sagt und sagt, was denen passiert. Gott, der Herr, hat geschworen, dass man sie mit Angelhaken wie einem Fisch am Maul oder an der Nase rausziehen, durch Mauerritzen aus. Jetzt der Ausdruck, den er hier braucht, der ist bei den Assyrern ist der üblich gewesen. Die haben das mit den Gefangenen so gemacht. Die haben den Gefangenen haben sie Angelhaken bei den Lippen, bei den Nase oder irgendwo so eingehängt und haben die miteinander verbunden und haben die so geführt. Einfach die Sklaven in die Verbannung raus. Und von dem her gesehen, tut der Amos ein Bild aufgreifen, das in der damaligen Zeit bekannt war, wo ihnen mehr gesagt hat, wie er das so ist, sagt, wo es aber Tiefe vom Ernst einfach aufzeigen, wie Gott sein Volk nochmal in der Liebe vor dem Gericht warnen will. Und dann zählt er aber auf und sagt, ja, manches Gericht schon über euch gebracht. Vers 2 und 3 zeigt er, dass das Gericht unwiderruflich kommt. Es wird geschehen und es muss geschehen. Und durch die Risse in der Mauer, die müssen es nicht suchen, die wird es überall haben. Und er wird sein Volk dort rausführen, neben uns. Und dann sagt er, Richtung Hermon. Das heisst, einfach nach Norden rauf und dann in die assyrische Gefangenschaft, bis kurz darüber passiert ist. Da sind wir noch nicht so weit. Das Nordreich besteht da noch, aber es geht am Ende zu und es ist nachher ist es deportiert worden. Der Apostel Paulus schreibt einen Punkt, einen Gedanken auch über die Reichen. Er tut nicht per se den Reichtum, das Vermögen verurteilen. Ein David war reich, ein Abraham war reich, aber die haben ihr Vermögen, ihr Geld Gott zur Verfügung gestellt. Sie waren Werkzeuge in seiner Hand und haben es dort eingesetzt und gebraucht, wo er es wollte. Der Abraham hat sein ganzes Leben lang kein festes Haus gehabt. Er ist im Zelt umherangezogen wie ein Pilger, wie ein armer Mann eigentlich. Aber er war für Gott da gewesen. Und der Amos versucht, das aufzuzeigen. Und der Apostel Paulus sagt im 1. Timotheus 6, 17, den Reichen in der jetzigen Weltzeit gebiete ich, nicht hochmütig zu sein, auch nicht ihre Hoffnung auf die Unbeständigkeit des Reichtums zu setzen, sondern auf den lebendigen Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Ich denke, im Silo und mehr als AB und noch andere, die es mit betroffen haben, haben einfach einen kurzen Moment, bei uns ist es noch nicht aufgehoben, es ist jetzt 14 Tage, dass wir unsere E-Mail von der AB brauchen können, die ist immer noch blockiert. Bei dem Hackerangriff, der passiert ist, bei ihm war es vorher aufs Telefon, bei der AB war es aufs Internet, beim Silo war es aufs Internet und so weiter. Und was das lahmlegt, was das nachher für einen Einfluss hat, da sehen wir einfach, wie abhängig, dass wir von irgendetwas sind. Und wenn das einmal weiter müsste gehen, auch ins Bankwesen hier ziemlich stark, dann könnt ihr schauen, ob ihr etwas einzahlen könnt oder ob ihr etwas abheben bei der Bank. Dann ist nämlich alles gesperrt und alles zu. Er will uns einfach die Anfälligkeit, auch mit dem, was jetzt passiert ist, ein bisschen vor Augen führen. Und der Apostel Paulus sagt das auch, dass wir die Hoffnung nicht auf die Unbeständigkeit vom Reichtum setzen, sondern dass wir mit dem arbeiten als treue Verwalter. Der Hebräerbriefschreiber sagt es ganz ähnlich im 13. Kapitel, Vers 16, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Und jetzt kommen wir zum zweiten Gedanken, den ich überschreiben mit Flucht vor Gottes Werben in die religiöse Betriebsamkeit, Vers 4 und 5, wo er aufruft und sagt, der Amos im Auftrag Gottes, ja, kommt her nach Bethel und treibt Sünde und nach Gilgal, um noch mehr zu sündigen. Er braucht da zwei Ortschaften, wo Israel bekannt sind. Das sind Segensorte für Israel. Bethel ist die Himmelsleiter gestanden. Es ist später, beim Jakob hat er seine Götzen dort vergraben, wo das Volk mitgenommen hat. Und hat dort eine neue Hingabe gemacht, wie eine Reform. Und dann später ist aber Bethel zum Götzenhaus geworden, zum Götzentempel, wo ein Kalb aufgestellt worden ist. Bei Gilgal, das ist auf der Westseite vom Jordan, der Sammelplatz, wo das Volk Israel beschnitten wurde. Und über die ganze Landeinnahme von Josua, ungefähr 7 Jahre, hat sich der Josua immer wieder mit dem Volk in Gilgal gesammelt. Sie haben sich dort neu ausgerichtet, neu orientiert und dann haben sie den nächsten Angriff gemacht. Gilgal, Abwälzung, wo die Schmach von Ägypten abgewälzt worden ist. Und jetzt ist auch Gilgal zu einem Götzendienst geworden, wo einfach Gott nicht mehr gefragt worden ist. Man kommt zusammen, man trifft sich, man macht, wie man es will. Und der Amos tut das mit einer gewissen Ironie, bringt eure Schlachtopfer am Morgen und eure Zehnten am dritten Tag. Also all das haben sie gemacht. Die Liturgie, das Ritual haben sie beibehalten. Sie haben es sogar noch ausgebaut. Sie haben noch Fest gefeiert, das Gott gar nicht vorgeschrieben hat. Sie haben noch mehr gemacht. Und da damit das Gefühl gehabt, wir stellen Gott auf jeden Fall zufriedenstellen. Und zu den Richtlinien oder zu den Anweisungen, die er gibt in seinem Wort, wenn er sich das vorstellt, kann ich mir denken, das ist ähnlich gelaufen wie heute. Heute sagen sie, nein, Gott ist da toleranter. Das war nur ein Vorschlag von ihm. Da sind wir frei, wie wir das machen. Das kommt nicht mehr so drauf an. Du machst es auf deine Art und ich mache es auf meine Art. Wir kommen so zusammen, wie wir wollen. Wir tun mit Rockmusik tun wir den Gottesdienst einleiten und mit Rockmusik tun wir ihn ausleiten. Und zwischen denen wird ein Psalm eingeblendet und dann war der Gottesdienst wunderbar gewesen. Und der Roger Liebe sagt, christlichen Rock gibt es nicht. Einfach als ein Beispiel, weil er im 5. Kapitel auch auf das Thema zu reden kommt. Aber wir wollen bedenken, er sagt da sogar, räuchert Sauerteig zum Dankopfer. Ist das erlaubt gewesen? Sauerteig ist immer ein Bild von der Sünde durch die ganze Bibel. Der Sauerteig musste rausgetan werden vor dem Passa, haben das Haus geräumt, gesäubert und dann können das Passa gefeiert werden. Und jetzt tut da der Amos sagen, räuchert Sauerteig. Das heisst, sie sind sündig von seinem Angesicht gekommen. Jeder, wie er ist, du kannst bleiben, wie du willst. Gott nimmt ja, wie du bist. Er nimmt ja, wie du bist. Aber er will dich und mich ändern. Er will uns in sein Bild umgestalten. Also da ist einfach der Gottesdienst ist zu etwas gemacht worden, wo einfach noch ein Ritual oder eine Liturgie ist, wo aber der Mensch gesagt hat, was soll. Ich mag mich noch zurückerinnern an eine Evangelisation. Ich will die Gemeinde nicht erwähnen, die das so geschrieben hat. Aber es hat mir zu denken gegeben. Ich war da noch in der Firma. Also das ist jetzt 30 Jahre zurück. Und dann war eine Einladung, eine grosse Einladung, in dieser Firma aufgehängt gewesen, an eine Evangelisation. Und dann haben sie geschrieben, was sie alles machen. Und am Schluss ist gestanden, Gott ist auch eingeladen. Ich weiss nicht, ob er kommt. Aber eingeladen ist er auf jeden Fall. Es ist doch schön, wenn man ihn auch noch einlädt. So ein bisschen nach dem Motto, wie Jesus auch eingeladen ist an dem Hochsieg, wo er war. Nein, es hat mich erschüttert. Da müssen sagen, du tust alles zusammen für Gott machen, Evangelisation, du willst die Leute für ihn gewinnen und am Schluss schreibst du, er ist auch eingeladen. Wo du nicht weisst, ob er kommt, weil das ganze Programm nicht gerade ihm entsprochen hat. Welche Tragik. Ich will da nicht einen Stein auf jemanden rühren, aber der Herr Jesus sagt in der Bergpredigt an mehreren Orten, oder noch eine Stelle, die ich vorlesen möchte, Matthäus 6. lese ich 1 und 2, habt Acht, dass ihr eure Almosen nicht vor den Leuten gebt, um von ihnen gesehen zu werden. Sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Wenn du nun Almosen gibst, sollst du nicht vor dir herposaunen lassen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Auch da könnte ich euch Beispiel erzählen, ich will das lassen. Einfach, er tut uns da Anweisungen geben, dass der Gottesdienst zu seiner Ehre sein soll und nicht auch dort das Zentrum verschoben, das auf einmal um Person dreht. Ein Kriterium, das wir immer wieder uns prüfen und Gemeinde prüfen können, wenn wir auseinandergehen nach einem Gottesdienst, nehmen wir etwas mit. Oder ist es einfach eine Berieselung und eine Bereicherung? Man hat wieder Kontakte gepflegt, ist schön miteinander. Aber was ich mitnehmen kann für die nächste Woche, keine Ahnung. Da habe ich nichts zu mitnehmen. Da kann ich da euch ermutigen und sagen, schon bei der Einleitung haben wir zwei Stellen, die ihr mitnehmen könnt, wenn ihr jetzt vom Amos auch nichts mehr mitnehmt. Ich hoffe es nicht, aber wenn es sein sollte, dann habt ihr das Klagelied 3 und Philipper 4, die wir mitnehmen in die kommende Woche. Und jetzt komme ich zum dritten Teil, und das ist ja 5 Punkte, 5 Bereiche, die er anschneidet, ab dem Vers 6, wo der Amos weiterfährt und das vergebliche Bemühen von seinem Volk, zu seinem Volk aufzeigen. Und dann tut er 5 Punkte anreissen und zeigt, was er versucht hat, was er gemacht hat, um sein Volk zurück zu sich zu ziehen. Eine Not bringt uns eine Not nicht näher zu Jesus. Wenn ein bisschen Glaube noch da ist, oder Glaube da ist, sollte es so sein. Aber es kann uns auch wegbringen, von Jesus wegtreiben. Und da fängt er an und sagt, Gott sagt da, ich habe euch in all euren Städten müssige Zähne gegeben und Mangel an Brot. Oder saubere Zähne, reine Zähne. Warum? Weil es nichts mehr zu beißen hatte. Es war nichts mehr rum. Kein Brot, nichts mehr war rum. Es war eine Hungersnot. Und dann muss er sagen, habt ihr euch bekehrt? Dennoch bekehrtet ihr euch nicht zu mir. Das heisst, ihr könnt zurückgehen in Mose führen, im 5. Mose 28, im 27 fängt es an, im 28, die ersten 14 Vers, ist der Segen verkündigt. Der Reichtum, die Fülle, die er schenkt, wenn sie ihm nachfolgen. Dann ab Vers 15 bis 65, dreimal mehr, ist der Fluch verkündigt. Wo er sagt, ich würde euch den Regen zurückhalten, es wird auf der Erde nicht mehr regnen, es wird zur Wüste werden. Der Boden wird ehen werden und es wird keine Frucht mehr bringen, wenn ihr euch nicht zu mir bekehrt oder mir nachfolgt. Er fährt weiter beim nächsten Abschnitt, das vergebliche Bemühen, sein Volk zu sich zu führen, mit der Hungersnot und mit der Dürre. Wenn er in die Geschichte zurückgreift, wann ist das passiert? Etwa 120 Jahre vorher. Ich denke, das Volk wüsste das noch, beim Elia unter dem Ahab, wo der Elia gebetet hat und nach einem 3,5 Jahr kein Regen auf die Erde gekommen ist. Das war eine Dürre, nur eine Wüste. Und jetzt tut Gott dem Volk nochmal sagen, ich habe das hier gemacht. Ist eine echte, tiefe Buße passiert? Im Nordreich nie. Im Nordreich haben sie von der Teilung an 931 bis 722 zur Deportation all die Könige einen wieder unter Gott los gewesen. Nicht einer war gottesfürchtig. Also dort hat, in dem Königreich hat es nie etwas bewirkt, was Gott geschickt hat, egal was. Ich lese den Segen, den er sagt, 5. Mose 28, 11 und 12. Und der Herr wird machen, dass du Überfluss an Gutem haben wirst, an der Frucht deines Leibes, an Jungtieren deines Viehs, am Ertrag deines Ackers, in dem Lande, das der Herr deinen Vätern geschworen hat, dir zu geben. Und der Herr wird dir seinen guten Schatz auftun, den Himmel, dass er deinem Land Regen gebe zur rechten Zeit, dass er segne, alle deine Werke, die Werke deiner Hände, und du wirst vielen Völkern leihen, aber von niemandem borgen. Und der Herr Jesus sagt es ähnlich und sagt, seht die Vögel an unter dem Himmel. Sie säen nicht, sie ernten nicht, aber der himmlische Vater tut sie ernähren. Wollt er uns nicht viel mehr auch ernähren, wenn wir in seinen Fußstapfen, in seinen Wegen bleiben. Und dann habe ich jetzt ab Vers 7 und 8 da drin, wo er sagt, Dürre, er hat es nicht mehr regnen 3 Monate vor der Ernte. Und das ist schwierig, weil die Ernte hat noch mal einen kleinen Regen gebraucht, um ausreifen. Dass sie Kraft hat, dass es wirklich grosse und schöne Ehre gibt. Und er sagt ihr, das zurückenthalten. 2 Städte, 3 Städte sind in eine Stadt gezogen, um dort Wasser zu holen. Und es hat zu wenig gehabt. Auch da wieder tut er ein Bild schildern, was passiert ist. Es ist in Ägypten schon passiert. Es ist nachher beim Ahab wieder passiert. Und jetzt sagt er, es wird noch mal passieren. 5. Mose 28, 23 und 24. Der Himmel über deinem Haupt ist, wird Ehren werden und die Erde unter dir Eisen. Statt des Regens für dein Land wird der Herr Staub und Asche vom Himmel auf dich geben, bis du vertilgt bist. Der Herr Jesus tut die Bergpredigt nachher von den Lilien sagen, sie sind schöner gewesen wie der Salomo und Gott hat für sie gesorgt. Wenn ich zum nächsten Gedanken komme, im Vers 9, wo er wieder etwas aufzeigt, wieder einen nächsten Punkt anschneiden. Ich plagte euch mit dürrer Zeit und mit Getreidebrand, auch fraßen die Raupen alles, was in den Weinbergen war. Und Heuschrecken, die sind da nicht erwähnt, aber auch die sind gewesen. Ich will hier an 2. Mose 10 erinnern, wo er die Heuschrecken geschickt hat, die Plage über Ägypten. Er hat ja die ersten paar Plagen, die ersten 4, ist das ganze Land betroffen gewesen. Und dann hat das Land Gossen, wo die Juden gewohnt hat, immer verschont. Über Ägypten sind die Plagen gekommen, im Lande Gossen sind es nicht mehr gewesen. Er hat die Hand drüber gehabt. Die Heuschrecken, die haben die Eigenheit, die sind sehr gefräßig. Da tut jede Heuschrecke pro Tag ihr Körpergewicht fressen. Einfach, dass wir das mal vor Augen haben. Und jetzt sagt man, ein grosser Heuschreckenschwarm hat ungefähr 1 Milliarde Heuschrecken. Und wenn ich jetzt das Gewicht ausrechne, dann tun die pro Tag 1500 Tonnen Grünfutter fressen. Und jetzt können wir schauen, wenn ich den Bauer frage, wie viel er erntet im Jahr, dann ist er ganz klein dort, von 1500 Tonnen. Und da ist alles dabei. Da sind Blätter dabei, da sind Früchte dabei. Da ist einfach alles, was grün ist, über dem Boden. Das wird gefressen, das wird von ihnen vertilgt. Also die können in kurzer Zeit, wenn ich es auf die Schweiz beziehe, ganze Kantone total kahl fressen. Da ist nichts mehr rum, kein Helmli, kein Gräsli, nichts mehr. Und Gott tut ihnen das wieder vor Augen halten und sagt, ich habe das im Griff. Ich steuere das. Die Heuschreckenschwärme sind dann etwa auf 3000 Meter hoch und vom Wind getrieben worden und irgendwann sind sie wieder runter und haben dort wieder kahl gemacht. Und dann hat es Gott immer wieder so geschenkt, dass der Wind die übers Meer getrieben hat und sie dann dort runter sind und dann war das Problem beseitigt gewesen. Auch da wieder die Grösse, die Allmacht Gottes. Und da kommt auch da wieder ein Dennoch, das leider immer wieder steht. Das steht 5-mal. Gott muss das 5-mal sagen. Dennoch bekehrtet ihr euch nicht zu mir, spricht der Herr. Da könnte man die Frage stellen, was muss er denn noch machen, dass die sich bekehren? Was muss man heute noch machen, dass sich ein Mensch bekehrt? Wir haben miteinander vor etlicher Zeit den Richter angeschaut. Und wenn wir jetzt das 2. Kapitel anschauen, dem Richter, wo der Engel des Herrn zu seinem Volk ist gekommen und zum Volk, das ist Jesus, am Volk hat gesagt, was er von ihm denkt und wo sie stehen. Was hat das ausgelöst? Eine ganz kurze Scheinbuße. Und dann ist das Volk dann gleich dran weitergegangen. Gibt uns das Mut? Nein, aber es treibt in sein Gebet. Weil nur Gott kann das Herz bewegen. Nur Gott kann das Herz lenken. Auch für unsere Evangelisation, die wir im Burgdorf geplant haben. Wenn Gott das Herz lenken und das Herz bewegen, kann er Grosses wirken. Wir können es nicht. Es kommt nicht so auf den Referent an, es kommt nicht so auf die Botschaft an. Ob schon bei beidem, wenn wir schauen und uns Mühe geben. Aber wenn er es schenkt, wird es Segen geben. Und wenn er es nicht schenken will, nicht. Vers 10 fährt er weiter und sagt, ich schickte unter euch die Pest wie in Ägypten. Ich tötete eure junge Mannschaft durch Schwert und ließ eure Gefangenen wegführen und ließ den Gestank eures Heerlagers in eure Nase steigen. Was heisst das, der Gestank vom Heerlager? Von den Toten, von den Toten, die nicht mehr begraben worden sind. Und ein Mensch oder ein Tier, das vom Boden liegt, in dieser Wüste, spätestens nach 4 Tagen, fängt das ganz massiv an zu stinken. Ich weiss nicht, vielleicht haben wir ja schon tote Maus im Haus gehabt oder ein anderes totes Tierli. Das ist manchmal unheimlich, was das kleine Viechli für einen Gestank auslösen kann. Ich weiss nicht, ob ich die Begebenheit einmal gesagt habe, aber es war mir ein Bild, es war eine Geschichte. Da hat einer ein Haus verkauft für 50'000 Franken. Das war im Internet dort, oder in der Zeitung. Und eine junge Familie hat das gesehen und denkt, das ist ein Fehler, das hat 2-0 zu wenig oder irgendwo, das stimmt etwas nicht. Oder auf jeden Fall 1-0 zu wenig. Und dann sich gemolden und dann gesagt, ist das richtig? Haben wir richtig gelesen, es ist 50'000? Da sagt er, ja, es ist 50'000. Ihr könnt es anschauen, es ist ein schönes Haus, tipptopp, ich gehe raus. Ich habe einfach eine Bedingung. Ja, beim Haupteingang dort habe ich einen Haken, ist ein Kleiderständer und ein Haken, ein Henker zum An, den habe ich für mich noch reserviert, den behalte. Aber das spielt ja keine Rolle, das Haus dürfen ihr haben. Und die haben das angeschaut, das ist wunderbar, und das ist ein Traum, das Haus nehmen wir. Dann hat er irgendwann an den Haken ein dreckiges Übergewand gehängt. Das war nicht gerade schön, wenn Besuch hingekommen ist, hast du die Entschuldigung gesagt, du, das gehört nicht uns, da ist halt noch eine Bedingung dran, aber ist weiter nicht das Problem, das war okay. Ein bisschen später hat er das Übergewand gewechselt und einen Plastiksack hergehängt. Und auf einmal hat das angefangen zu stinken. Jetzt war in diesem Plastiksack ein totes Tier. Die junge Familie ist zu dem Haus aus. Das hast du nicht mehr ausgehalten. Und er hat das Haus wieder gratis gehabt und 50'000 Franken so bekommen. Es ist eine Geschichte, die uns aber etwas von dem zeigen, wenn wir Kompromisse eingehen im Leben. Einfach empfinden, irgendwo ein Häkchen lönnt und denken, das kommt nicht so drauf an. Das spielt nicht so eine Rolle. Er wird in so dem Häkchen, wird er den Menschen zurückholen. Er wird uns zurückholen und zu Fall bringen. Und dann wird der Gestank sein, dass jeder weicht und jeder geht. Ich richtete unter euch Zerstörung an, wie Gott Sodom und Gomorra zerstört, dass ihr wart wie ein Brandscheit, das aus dem Feuer gerissen wird. Dennoch bekehrtet ihr euch nicht zu mir. Katastrophen, auch da hat es nichts bewirkt. Wie ist es heute bei all diesen Katastrophen, die Gott über die Erde passiert? Passieren da grosse Erweckungen? Das sind oft Einzelne, die ich nicht reinsehe, die dann einen Neuanfang machen, die einen Schritt tun zu ihm. Aber das grosse Aufwachen ist nicht da. Es ist einfach eine Frage, warum und warum mehr und wieso, aber nicht eine Umkehr. Dennoch bekehrtet ihr euch nicht zu mir. Die letzte Vers noch. Er sagt nachher, darum will ich es weiter so machen mit euch, Israel, und dann kommt die tiefe Aussage, so bereite dich, Israel, und begegne deinem Gott. Den Vers können wir jedem Mitmenschen vorlesen. Mein Sohn hat Kugelschreiber gemacht und hat den Vers drauf gedruckt und hat gesagt, die brauche ich für evangelistische Einsätze. Dann gebe ich dem den Kugelschreiber und sage, lese den Vers, und dann komme ich auf den Vers mit ihm zu reden. So bereite dich, Israel, und begegne deinem Gott. Sind wir parat, dem Gott zu begegnen? Ich hoffe, dass der Morgen, wo wir da sind, alle parat sind. Aber um uns herum sind viele Menschen, die nicht parat sind, dem Gott zu begegnen. Und wir wollen auch die noch auffordern und fragen, weisst du, was es braucht, dass du dem Gott kannst begegnen kannst. Und dann wollen wir ihnen kurz den Weg über Jesus zeigen. Er hat für uns gezahlt. Ich habe im Moment einen Mann, den ich besuche, der hatte ein Schlägchen und er kann nicht mehr reden. Er sagt noch «Merci», mehr kann er nicht mehr sagen. Und ich möchte jetzt das nächste Mal, wenn ich zu ihm gehe, ihn konkret fragen. Ich habe jetzt zweimal einfach etwas gelesen. Er ist, wenn ich komme, ganz nervös an mich. Dann stehe ich ein bisschen im Bett und tue leise beten und dann lese ich ihm etwas Schönes, tue ihm ein paar Worte erklären und dann tue ich laut noch mit ihm beten und dann wird er ganz ruhig. Und dann habe ich ihm die Hand gegeben, so da, und habe ihm gesagt, auf Wiedersehen, Herr sowieso. Und dann hat er mit seinen beiden Händen meine Hand so gehalten und gesagt, merci. Das ist das Einzige, was er sagen kann. Erschütternd. Da ist der Aufruf, so bereite dich, Israel, und begegne deinem Gott. Der Moment, wie lange wir das machen können, haben wir nicht im Griff. Auf einmal ist der Moment bei unserem Leben abgeschlossen. Und dann ist es zu spät, wenn wir es bis dann nicht gemacht haben. Und dann tut er nochmal zusammenfassend für mich im Vers 13 ihnen einfach nochmal vor Augen halten, was er alles gemacht und gemacht hat. Denn siehe, er ist's, der die Berge macht und den Wind schafft. Er zeigt den Menschen. Und das ist interessant, der die Berge macht, ist das Gleichwort wie vorne im 1. Mose 1. Das göttliche Bara. Der die Berge macht, heisst, aus nichts sind die gemacht worden. Er hat es ganz aus nichts geschaffen und wird es ganz wieder einmal in nichts auflösen. Wir alle brauchen etwas, um etwas zu machen. Ich habe Mechaniker gelernt und ich hätte nichts herstellen können, wenn ich nicht das Rohmaterial bekommen hätte. Ja, das braucht. Sei das Stahl, sei das Messing oder irgendwelche Material. Der Schreiner, der Zimmermann, die brauchen das Holz. Bei Gott ist es etwas anderes. Er kann aus nichts alles machen. Und da ist es interessant, dass der Prophet auch das Wort nimmt und sagt, denn siehe, er ist es, der die Berge macht. Das ist er bei Gott, das kann nur er. Wir können einen Dreckhaufen machen, wenn wir etwas zusammenscharren, aber nicht einen Berg aus nichts. Er zeigt den Menschen, was er im Sinn hat. Das haben wir den Morgen jetzt punktuell ein bisschen miteinander angeschaut, was kommt. Begegne deinem Gott. Er macht die Morgenröte und die Finsternis. Er tritt dein Herr auf den Höhen der Erde. Er heißt Herr Gott Zebot. Der Herr der Heerscharen. Und vor ihm wenn wir stillstehen und ihm wenn wir arbeiten. Er hat beim Missionsauftrag, den er den Jüngern gegeben und damit auch uns, hat er ihnen gesagt, mir ist alle Gewalt gegeben, im Himmel und auf Erden. Und dann sagt er, und siehe, ich bin bei euch bis an der Weltende oder am Ende der Welt. Wunderbar. Und mit dem wollen wir abschliessen. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort, gerade für den ernsten Abschnitt, die ernste Ermahnung, die du deinem Volk gegeben hast, aber auch heute uns. Wo wir einfach sehen, es kommt dir darauf an, wie wir den Gottesdienst feiern. Es kommt dir darauf an, wie unsere Hingabe ist. Dass wir da nicht in einer Autonomie leben, dass wir alles selber bestimmen, sondern wir wollen dich immer wieder fragen, was dein Wille ist. In meinem Leben, in unserem Umfeld, dass wir dafür Werkzeug sein in deiner Hand. Auch mit all dem, was du uns anvertraut hast, dass wir mal nicht einmal verstummen müssen, wenn wir dir die Rechenschaft ablegen sollten, was wir mit diesen Pfund gemacht haben, die du uns gegeben hast, dass wir sie vergraben haben. Sondern, dass wir damit geschaffen haben und dir könnt sagen, dein Pfund hat 5 Pfund gemacht oder 10 Pfund. Herr Jesus, danke dir für das Zusammensein, auch jetzt weiter, dass du in unserer Mitte bist und auch in der kommenden Woche jedes durchs Segnen und zum Segen lassen für viele. Amen.